Dienstag, 10. Mai 2005. Alan und der Piranha Gerdin saßen zusammen in der Hollywood-Schaukel und schaukelten ganz vorsichtig. Der eine, weil er eben 100 Jahre alt war, der andere, weil er sich so fühlte. Alan fand, dass es langsam Zeit für ein ernsthaftes Gespräch unter Männern wurde. Er begann damit, sein Bedauern darüber auszudrücken, dass Bolzen im Wald von Sörmland draufgegangen war und das Humpen wenig später unter Sonjas Hinterteil geraten war. Doch sowohl Bolzen als auch Humpen waren gelinde gesagt sehr drohend aufgetreten, und das musste man der Gruppe schon als mildernden Umstand anrechnen, ob der Herr Piranha das nicht auch finde. Der Piranha erwiderte, es sei zwar traurig zu hören, dass die Jungs tot waren, aber im Grunde überrasche es ihn nicht mal, denn beide seien nämlich unheimlich beschränkt gewesen. Der Einzige, der sie in puncto Dummheit womöglich noch übertroffen habe, sei das vierte Clubmitglied Caracas. Doch der sei ja gerade auf dem Weg nach Südamerika. Da schlich sich jedoch ein trauriger Ton in seine Stimme. Er schien sich selbst leid zu tun, denn Caracas hatte ja immer mit den Kokainhändlern aus Kolumbien gesprochen. Jetzt hatte der Piranha weder einen Dolmetscher noch einen Gehilfen, um seine Geschäfte fortsetzen zu können. Da saß er nun mit weiß Gott wie vielen gebrochenen Knochen und hatte keine Ahnung, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Benny und die schöne Frau richteten die Scheune neu ein, um Sonja einen angemessenen, dauerhaften Stall zu bereiten. Julius und Bosse fuhren nach Fallschöpping, um Lebensmittel einzukaufen. Dort sahen sie auch die neuesten Schlagzeilen und vogelwilden Meldungen über den 100-Jährigen und sein Gefolge, die anscheinend in einem einzigen Amoklauf durchs Land zogen. Als Julius und Bosse von ihrer Shoppingtour zurückkamen, beriefen sie sofort eine Besprechung in der Küche ein. Julius erzählte, was Bosse und er gelesen hatten. Alle Anwesenden waren in Abwesenheit angeklagt, außer Bosse, der nirgends erwähnt wurde, und außerdem Piranha, der den Berichten zufolge tot war. Julius fuhr fort, es sei eine ernste Sache, unter Mordverdacht zu stehen, auch wenn der Straftatbestand am Ende vielleicht anders lauten würde. Dann erklärte er die Debatte für eröffnet. Sollten sie die Polizei anrufen und dann abwarten, wie die Gerechtigkeit ihren Lauf nahm? Bevor jemand anders seine Meinung äußern konnte, rief der Piranha empört, wenn hier jemand die Polizei anrufen und sich selbst anzeigen wolle, dann nur über seine halbtote Leiche. Seiner Erfahrung nach war das Gericht nämlich selten so gerecht, wie es sein sollte. Die anderen stimmten ihm zu, nicht zuletzt, weil sie daran dachten, wie übel es für sie ausgehen würde, wenn das Gericht sich in ihrem Fall doch noch als gerecht herausstellen würde. Das Fazit der kurzen Besprechung sah so aus, dass niemand den Hof ohne Erlaubnis der Gruppe verlassen durfte, außer dem bösen Bosse, also dem einzigen, der weder gesucht noch für tot gehalten wurde. Kommissar Aronson hat einen hektischen Tag gehabt. Dank der Medien hagelte es Hinweise auf den Aufenthaltsort des mutmaßlichen Dreifachmörders und seiner drei Komplizen. Doch das Einzige, worauf Aronson vertraute, war der Hinweis eines Landpolizisten in Jönköping. Der hatte berichtet, er habe auf der E4 südlich von Jönköping einen gelben Reisebus gesehen, Modell Scania, dessen Kühler zerbeult war und der nur noch einen funktionierenden Scheinwerfer hatte.